Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Mein Name ist Beatrix Wassermann. Ich mache hier in dem Aktionsbündnis, Wuppertaler Aktionsbündnis gegen TTIP und andere Freihandelsfallen mit, die das eben diese Veranstaltung hier organisiert hat. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich willkommen heißen und freue mich ganz besonders, dass wir hier Pia Eberhard hier haben. Dann würden wir auch ganz gerne hören von den internationalen Aktivitäten, die es gibt, weil wir haben ja jetzt an dem Beispiel Wallonia auch erlebt, wie wichtig das ist, dass man voneinander weiß, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und die ultimative Frage am Schluss, ist TTIP jetzt endlich tot? Also man hat jetzt das Gefühl, dass nach diesem super CETA-Abkommen TTIP jetzt endgültig den Todesstoß empfangen hat. Ich gebe Pia Eberhard das Wort und freue mich sehr, dass du gekommen bist und danke.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich werde mich in dem Vortrag, der wird ungefähr 45 Minuten dauern, haben wir abgesprochen, auf CETA beschränken. Nicht, weil TTIP tot ist, da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drüber sprechen, das wird ganz normal weiterverhandelt. Wir werden eine kleine Pause sehen bei den TTIP-Verhandlungen nach den US-Wahlen, das ist ganz normal, die Administration wird ausgewechselt, aber dieser Vertrag ist in einem ganz normalen Verhandlungsprozedere. Ich spreche aber deshalb über CETA, weil die Auseinandersetzungen der nächsten Monate werden sich um dieses Abkommen drehen. TTIP wird noch viele, viele Jahre dauern, bis es fertig verhandelt ist, wenn das überhaupt jemals passiert. Ich warne Sie schon mal, es wird komplex. Das ist ein komplexer Vertrag. Sie kennen ein bisschen die Debatte aus den Medien. Es reicht jetzt nicht, wenn ich mich hier hinstelle und Ihnen sage, die Daseinsvorsorge ist bedroht. Ich muss das erklären. Wenn man das erklärt, dauert das länger. Und wenn man die Gegenargumente versucht mit aufzunehmen, dauert es noch länger. Ich hoffe, es wird nicht zu komplex und deshalb habe ich versucht, die Geschichte entlang dieser Geschichte zu erzählen. Nämlich entlang der Geschichte vom Wolf und den sieben jungen Geißlein. Ich nehme an, Sie alle kennen diese Geschichte. Trotzdem nochmal ganz kurz. Die Mutter Geiß, oder wie auch immer man, Mutter Geißbock, lässt sozusagen die sieben Kleinen alleine zu Hause, weil sie was im Wald organisieren muss, und sagt, passt aber auf, lasst auf keinen Fall den bösen Wolf rein, wenn der klopft. Ihr erkennt ihn an seiner Stimme und an seiner schwarzen Pfote. Wenn der sich als ich selber ausgebe, macht auf keinen Fall die Tür auf. Sie kennen die Geschichte mit diversen Tricks, auf die wir im Laufe des Vortrags noch zu sprechen kommen werden. Überlistet der Wolf die sieben jungen Geißlein und frisst sie bis auf eines, was sich gut in der Uhr versteckt, alle auf. Es gibt dann trotzdem ein Happy End, natürlich auch in diesem Vortrag, aber das nehme ich jetzt mal noch nicht vorweg. Wer ist in dieser Geschichte der Wolf? Der Wolf ist CETA. CETA steht für die Abkürzung Comprehensive Economic and Trade Agreement, ein großes Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Es wurde 5 Jahre verhandelt. Diese Verhandlungen waren im Herbst vor 2 Jahren, 2014, abgeschlossen. Dann gab es noch eine 2-jährige juristische Überprüfung dieses Vertrages, nochmal mit kleinen Veränderungen in einem Kapitel. Und seit Februar diesen Jahres liegt der Text in seiner endgültigen Form vor. Seit dem Sommer haben wir ihn in allen möglichen Übersetzungen. Im Englischen ist er 1600 Seiten lang. Und er berührt ganz viele Bereiche. Einmal natürlich den klassischen Bereich, was man sich unter internationaler Handelspolitik vorstellt. Zölle werden durch dieses Abkommen abgebaut. Also die Einfuhren beispielsweise von Fleisch aus Kanada oder auch Milch. Für diese Produkte gibt es noch Zölle im transatlantischen Handeln, und zwar auf beiden Seiten des Marktes. Solche Zölle werden abgebaut werden, das heißt, die Einfuhr wird erleichtert werden. Das ist der alte Bereich der Handelspolitik. Aber das Abkommen enthält auch viele Bereiche, die vielleicht erstmal nicht naheliegend sind, wenn man an einen internationalen Handelsvertrag denkt. Es geht um weitreichende Rechte für ausländische Investoren, also sowohl kanadische Investoren, die in Europa investieren, als auch europäische Investoren auf dem kanadischen Markt. Es geht um den Bereich der Dienstleistungen. Da geht es nicht um Zölle, aber wenn beispielsweise ich sage jetzt mal, kanadische Banken auch ihre Dienstleistungen hier anbieten wollen, dann gibt es hier eben bestimmte Regeln, die möglicherweise diesen Handel mit Dienstleistungen beschränken können. Es geht um die öffentliche Auftragsvergabe, also an welche Regeln müssen sich Kommunen beispielsweise halten, wenn sie ein neues Krankenhaus bauen lassen wollen oder Straßen und so weiter. Wie muss das ausgeschrieben werden? Wie können sich kanadische Unternehmen beteiligen? Um geistige Eigentumsrechte, das ist der gesamte Bereich von Patenten, Copyrights-Regeln. Also Sie sehen schon, das hat mit dieser Idee, an die man vielleicht zuerst denkt, ne, wir schippern Güter über den Atlantik, nur noch wenig zu tun. Das ist sehr viel umfassender. Wo steckt CETA? CETA hat die erste Hürde in einer langen, langen Ratifizierungsauseinandersetzung, die noch vor uns liegt, genommen. Es ist letzten Sonntag unterschrieben worden von der Kommission, der kanadischen Regierung und den EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, es hat die Ratifizierungshürde im Europäischen Rat genommen. Und es war diese Entscheidung, die die vier belgische Regionen blockiert haben, weil es in Belgien die Besonderheit gibt, dass schon in diesem Moment die belgische Föderalregierung nicht einfach losziehen kann und unterzeichnen kann, sondern sie braucht dafür die Autorisierung durch die Region. Und diese Autorisierung wurde zumindest zeitweise verhindert unter Führung der Wallonie. Das ist aber erst die erste Phase der Ratifizierung. Wir nähern uns der zweiten, das ist die Ratifizierung im Europaparlament. Die steht an mit Abstimmungen in den nächsten Monaten. Die finale Abstimmung im Plenum für das Europaparlament ist im Moment festgelegt für Februar nächsten Jahres. Das heißt, das ist ein flotter Zeitplan für 1600 Seiten, die das Parlament festgelegt hat. Aber das kann sich auch noch mal verzögern. Und anschließend muss der Vertrag in allen 28 EU-Mitgliedstaaten nochmal mitgliedstaatlich ratifiziert werden. In fast allen Mitgliedstaaten heißt das die Zustimmung der Parlamente. In Deutschland ist es eine Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats, die dafür nötig ist. Und ich sage es gleich vorweg, in all diesen Stadien kann CETA zu Fall gebracht werden. Also wenn das wallonische Parlament in dieser dritten Phase der Ratifizierung nochmal Nein sagt, ist CETA gescheitert als gesamter Vertrag. Da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück in der Diskussion, was das heißt. Was sind Problembereiche des CETAs? Das mache ich jetzt nur ganz kurz und oberflächlich. Wir können gerne auch da in der Diskussion zurück. Das ist nur eine Auswahl an Themen, die Menschen hier und in vielen anderen Ländern Europas umtreiben. CETA erzeugt einen Privatisierungsdruck bei öffentlichen Dienstleistungen. Das heißt, es zwingt nicht zur Privatisierung, aber erzeugt einen Privatisierungsdruck und macht es schwieriger, Privatisierungen, die man vielleicht als gescheitert im Nachhinein ansieht, der Wasserversorgung, der Energieversorgung, zurückzunehmen. CETA erschwert Regulierungen im Finanzsektor und führt durch seine Liberalisierung im Bereich zu, sagen wir mal, einem riskanteren Verhalten von Finanzmarktakteuren. In Kanada speziell wird CETA die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente nach oben treiben. Das hat mit den Patenten zu tun. Auf beiden Seiten des Atlantiks wehren sich Kleinbauern gegen CETA, weil sie einen größeren Verdrängungswettbewerb in der Landwirtschaft befürchten. Also das Höfesterben, was wir schon längst haben in Europa, könnte zunehmen. Standards, wie wir sie haben, ob das jetzt zum Schutz von Umwelt oder Verbraucherinnen oder Arbeitnehmerinnen sind, geraten durch verschiedene CETA-Kapitel unter Druck. Die werden nicht eins zu eins abgeräumt, aber es könnte unter Umständen schwierig werden, diese Standards zu verteidigen und vor allem zu verbessern. Also mehr Verbraucherschutz, mehr Schutz für Arbeitnehmerinnen einzuführen in der Zukunft. Gleichzeitig gibt es viele blumige Worte, aber kein einziges einklagbares Recht für Arbeitnehmerinnen und auch keine einzige sozusagen Umweltschutzmaßnahme, die durchgesetzt werden kann in diesem Vertrag. Und das ist der Bereich, der vielleicht am meisten für Kontroverse sorgt und auf den ich mich jetzt im Folgenden beschränken werde in meinem Vortrag, damit wir ein bisschen tiefer gehen können bei einem Thema, ermöglicht CETA weitreichende Rechte für Konzerne, Staaten zu verklagen, und zwar für alles Mögliche, was ihnen nicht passt. Und das werde ich jetzt eben weiter ausführen. Nicht, weil ich die anderen Bereiche nicht problematisch finde, aber weil ich gerne, man muss ein bisschen tief gehen, um die Debatte im Moment einschätzen zu können. Zu also diesem einen Bereich des CETA-Abkommens, die sogenannten Investor-Staat-Klagerechte. Was bedeutet das? CETA gibt Konzernen, und das sind ausländischen Investoren, kanadischen Investoren in Europa, europäischen Investoren in Kanada, weitreichende Rechte, die Vertragsparteien, also die Kommission, die EU-Mitgliedstaaten und die kanadische Regierung zu verklagen, wenn sie ein Problem haben. Und das Besondere an diesen Klagen ist, dass diese Klagen nicht vor den nationalen oder auch europäischen Gerichten stattfinden, sondern vor eigens im CETA etablierten Schiedsgerichten. Am Ende einer Klage hat das Schiedsgericht die Macht, einen Staat zu Schadensersatz zu verurteilen. Und Grundlage dieser Entscheidung ist eben nicht in unserem Fall jetzt die deutsche Verfassung oder das EU-Recht. Also in dieser Klage wird es nicht darum gehen, hat Deutschland die Verfassung verletzt, sondern hat Deutschland mit einer Entscheidung, beispielsweise aus der Atomenergie auszusteigen, die Investorenrechte im CETA-Vertrag verletzt. Also so funktioniert das. Wir haben diese Klagerechte schon in tausenden Verträgen weltweit. Wir stecken schon, platt formuliert, ziemlich tief im Schlamassel mit den bestehenden Verträgen. Deshalb haben die auch schon zu einer Reihe von Klagen geführt. Ich stelle Ihnen nun mal ein paar vor. Die meisten werden die kennen. Die Bundesrepublik Deutschland wird aktuell verklagt von Vattenfall auf Basis des Energiecharta-Vertrags, weil Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Das ist also keine hypothetische Klage. Wie Sie vielleicht wissen, klagt Vattenfall auch vor dem Bundesverfassungsgericht gemeinsam mit E.ON und RWE. Das ist offen, wie diese Klage ausgeht. Aber parallel hat Vattenfall als ausländischer Investor, anders als E.ON und RWE, noch eine Extra-Route, die es nehmen kann. Und das Unternehmen hat sie genommen und möchte 5 Milliarden Euro, weil sozusagen Atommeiler von Vattenfall, die schon zum Zeitpunkt des Atomausstiegs Schrott waren und gar nicht mehr liefen, verbindlich abgestellt werden mussten. Eine andere Klage, die Klage von Lone Pine, das ist ein kanadisches Unternehmen, verklagt Kanada über eine Briefkastenfirma in den USA und möchte 109 Millionen US-Dollar Entschädigung, weil eine Provinz in Kanada, Quebec, ein Moratorium erlassen hat für Fracking, also diese umstrittene Bohrtechnik zur Gewinnung von Gas und Öl. Quebec hat gesagt, wir brauchen Studien, wir sind uns unsicher, ob das unser Trinkwasser gefährdet. Wir möchten ein Moratorium erlassen, das haben sie auch gemacht. Dafür wird jetzt der kanadische Staat verklagt. Die Klagen von Philip Morris laufen nicht mehr. Philip Morris hat beide Klagen verloren mittlerweile, hat geklagt gegen Australien und Uruguay. In beiden Klagen ging es darum, dass diese Länder diese Gruselbilder eingeführt haben, die wir jetzt auch auf Zigarettenpackungen haben. Sie, was ich meine, mit der Intention, Leute vom Rauchen abzuhalten. Von Uruguay wollte Philip Morris dafür 25 Millionen US-Dollar. Diese Klagen hat Philip Morris beide verloren. Trotzdem hatten die schon ihren Effekt. Also in Neuseeland beispielsweise hat das Gesundheitsministerium in dem Moment, wo Australien verklagt wurde, gesagt, wir wollten eigentlich genau das Gleiche machen, aber wir warten mal lieber ab, bis die Klage entschieden ist. Ich weiß nicht, ob sie die Maßnahmen wieder, ob sie das wieder aufgenommen haben. Und es gibt eine Reihe von anderen Ländern, die aufgrund dieser Klagen und Drohungen von der Tabakindustrie verklagt zu werden, Abstand genommen haben von ähnlichen Politiken. Das heißt, dieses System hat einen Effekt ganz unabhängig davon, ob die Klagen gewonnen werden oder nicht. Und das ist auch, so sehen das einige Expertinnen, die Hauptfunktion. Für Philip Morris ist es lukrativ, wenn solche Politiken 5 Jahre später kommen, abgeschwächt werden, vielleicht nie kommen. Und ein letztes Beispiel einer Klage, die dieses Jahr eingereicht wurde gegen die USA, ein kanadisches Unternehmen, das gibt auch so ein bisschen so eine Idee, dass die kanadischen Unternehmen jetzt nicht netter sind als andere Unternehmen weltweit. TransCanada verklagt die USA für den satten Betrag von 15 Milliarden US-Dollar, weil Präsident Obama vor der Klimakonferenz in Paris gesagt hat, stopp. Wir bauen eine besonders umstrittene Pipeline, die Keystone XL Pipeline. Wir bauen die nicht. Das ist nicht das Signal, was wir an die Welt senden wollen in Zeiten von Klimawandel. Das sind also laufende Klagen auf Basis von bestehenden Verträgen. CETA, und wir machen das jetzt gar nicht im Detail, enthält all die Regeln, auf die sich Konzerne in diesen Klagen bereits heute berufen in anderen Verträgen, sodass so eine Klage wie die Trans-Canada-Klage auf Basis von CETA auf jeden Fall möglich wäre, genauso die Vattenfall-Klagen, genauso die Philip Morris-Klagen. Wie sie entschieden werden, ist natürlich eine andere Frage, aber alle diese Klagen wären erstmal möglich auf Basis von CETA, und das hat mit den extrem weitreichenden Rechten zu tun, die Investoren da bekommen. Zum Beispiel schützt CETA die legitimen Erwartungen eines Investors. Und in der Trans-Canada-Klage, die ist öffentlich, die kann man sich anschauen, wie Trans-Canada argumentiert, und sagen, naja, wir sind davon ausgegangen, früher sind ja auch Pipelines genehmigt worden, dass wir natürlich auch eine Genehmigung bekommen. Also wir haben eine legitime Erwartung, dass das genehmigt wird. Und im CETA-Text hat man eben genau solche Formulierungen, die Unternehmen eben nutzen können in solchen Klagen. Und es ist wichtig zu wissen, dass nur eines dieser Argumente durchkommen muss. Also es muss nicht, das Schiedsgericht muss nicht finden, dass das Unternehmen diskriminiert wurde. Es reicht, wenn das Schiedsgericht sagt, nö, also ihr hattet legitime Erwartungen, die hat Deutschland verletzt mit dem Atomausstieg, 5 Milliarden. Also das gibt Ihnen vielleicht so eine Idee, mit welchen Rechten wir es hier zu tun haben, die wirklich in keinem Vergleich stehen zu dem Eigentumsschutz, den wir in der Verfassung oder im Europarecht haben. Das geht sehr viel weiter. Zusammengefasst, der Investitionsschutz in CETA würde tausende ausländische Investoren ermächtigen, nationale Gerichte zu umgehen, und Kanada, die EU und ihre Mitgliedstaaten, fehlt da noch, vor internationalen Tribunalen zu verklagen. Es würde diesen Investoren ermöglichen, hohen Schadensersatz zu bekommen, und zwar für Maßnahmen, die nicht diskriminierend sind. Lassen Sie sich nicht verwirren, das ist ganz oft in der Debatte, nur wenn ein ausländisches Unternehmen ganz schlimm diskriminiert wird, kann so eine Klage gewonnen werden. Das ist ein Teil von CETA, aber es sind eben noch ganz viele andere Rechte enthalten, und das kann dazu führen, dass ein Investor Schadensersatz bekommt, auch wenn er eben genau nicht diskriminiert wurde. Und zwar Maßnahmen auch, die im öffentlichen Interesse sind und in Einklang mit europäischem und deutschem Recht. Denn das zählt leider in diesen Klagen nicht. Entscheidend ist, was steht im CETA-Vertrag drin. Das gibt Unternehmen eine sehr scharfe Waffe, nenne ich das immer, zur Bekämpfung von Politik. Also, weil wenn ich jetzt mit solchen Klagen drohen kann, das ist eine ganz andere Drohkulisse als die Drohungen, die man, natürlich hat man das immer im politischen Betrieb, ne? Wir gehen vors Verfassungsgericht. Klar, also rechts. Mit Klagen zu drohen ist jetzt nichts Neues. Aber diese Klagen können einen sehr anderen Ausgang haben und am Ende eben vor allem eine nach oben offene Schadensersatzsumme enthalten, die weltweit sozusagen vollstreckbar ist. Das heißt, ich würde sagen, das ist ein ganz besonders scharfes Schwert in der politischen Auseinandersetzung. Und ich würde mir wünschen, dass Politikerinnen das ernst nehmen, wenn sie bedroht werden mit so einer Klagedrohung, weil sie haben natürlich auch Interessen von Steuerzahlerinnen zu vertreten. Nur als kleine Fußnote, CETA kann nicht nur von kanadischen Unternehmen benutzt werden, weil die Art und Weise, wie der Begriff der Investition und des Investors definiert sind, ist sperrangelweit offen. Deshalb kann CETA unter anderem benutzt werden durch 4 von 5 US-Unternehmen, die in Europa aktiv sind. Ein kleiner Briefkasten reicht nicht mehr. Das muss man fairerweise sagen. Dieses Schlupfloch. Also Sie erinnern sich an diese Lone Pine Fracking-Klage, da hat der kanadische Konzern wirklich nur ein Briefkästchen in den USA. Das reicht nicht, das Schlupfloch schließt CETA, aber sobald Unternehmen richtige Niederlassungen haben, mit Mitarbeiterinnen und so weiter, kann geklagt werden. Das bedeutet umgekehrt natürlich auch, dass europäische Unternehmen das auch nutzen können, um gegen ihre eigenen Regierungen zu klagen. Also auch das sieht man heute schon in vielen Fällen, und das ist auch auf CETA weiter möglich. Hier nur nochmal ein Zitat, was diese Drohkulisse nochmal deutlich macht. Das ist schon etwas älter, von einem früheren kanadischen Regierungsbeamter. Der hat das gesagt, 5 Jahre nachdem NAFTA in Kraft getreten ist. NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, ist schon über 20, enthält auch solche Klagerechte. Und er hat eben gesagt, bei beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maßnahme gab es von Kanzleien aus New York und Washington Briefe an die kanadische Regierung, nahezu jede neue Initiative wurde ins Visier genommen und die meisten haben nie das Licht der Welt erblickt. Man nennt das im Fachjargon den Regulatory Chill-Effekt. Er ist sehr, sehr schwer zu belegen. Sie werden nicht sehr viele Regierungsleute finden, die Ihnen ins Mikrofon sagen, ja, ich wollte das Umweltgesetz erlassen, aber dann habe ich die Hosen voll gehabt und habe es gelassen. Regierungen haben kein Interesse daran, diesen Effekt öffentlich zu machen. Aber es gibt weltweit ausreichend Belege, dass er existiert. Und ich verweise nur noch mal auf die Beispiele von Philip Morris. Da kann man bis heute auf der Seite des neuseeländischen Gesundheitsministeriums diesen Effekt nachlesen. Der Wolf, ne, Zita. Das Geißlein erkennt aber den Wolf. Erstmal. An der tiefen Stimme und der dunklen Tatze. Und deshalb haben wir in Kanada seit Jahren einen Widerstand gegen Zita. Das ist nur mal beispielhaft eines der vielen Flugblätter, die es da gab, lange bevor sich hier in Europa irgendjemand für Zita interessiert hat. 10 Gründe, warum Zita schlecht für Kanada ist. Wir haben in Europa 3,3 Millionen Menschen, die gegen Zita und den sozusagen Parallelvertrag TTIP unterschrieben haben. Wir haben Demonstrationen von Hunderttausenden Menschen gesehen, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Es gibt in Europa aktuell über 2100 Städte und Regionen, wo sich die Kommunal- und Regionalregierungen als zu CETA und TTIP-freien Zonen erklärt haben oder zumindest große Bedenken deutlich gemacht haben. Und das ist oft da haben sie viele linke und sozialdemokratische Regierungen, aber in Köln zum Beispiel, Köln war die erste Millionenstadt in Deutschland, da haben das alle mitgetragen, inklusive der CDU, bis auf Pro Köln, unsere rechtsradikale Partei, und die FDP. Ansonsten war es ein fraktionsübergreifender Beschluss. Und klar, natürlich ist es das eine, das einmal zu beschließen und jetzt, wenn es auf einmal an die Ratifizierung geht von CETA und man sich wünscht, dass diese Städte sich auch wieder kritisch äußern, dann wird natürlich vorsichtiger agiert, so würde ich es mal nennen. Ne? Es gibt in Österreich, in Deutschland und in Großbritannien Netzwerke von kleinen und mittelständischen Unternehmen, KMUs steht für kleine und mittelständische Unternehmen, gegen TTIP und CETA. Es gab vor 2 Wochen nochmal einen offenen Brief von 101 Rechtsprofessorinnen aus 24 EU-Staaten, die nochmal speziell diesen Bereich der Konzernklagerechte in CETA und TTIP abgelehnt haben. Es gibt Bedenken im Deutschen Richterbund, im Europäischen Richterbund. Also das nur, um sozusagen deutlich zu machen, wir haben Sorgen in Bezug auf unterschiedliche Bereiche dieser Abkommen, die gehen in breite, breite gesellschaftliche Teile und weit in die Mitte der Gesellschaft. Der Bayerische Städtetag, also das ist eine lange, lange Liste an Menschen, die legitime Bedenken haben. Und in Belgien, das wurde eben gesagt, hat die Diskussion dazu geführt, dass eben diese 4 Parlamente und Regionen zeitweise die Ratifizierung aufgehalten haben. Da vielleicht nur mal zur Info, weil das ja eine wahnsinnige Schelte gab in der deutschen Berichterstattung in Bezug auf die Wallonie. Es gab 70 Stunden Anhörungen zu CETA im wallonischen Regionalparlament. 1,5 Jahre hat dieses Parlament sich diesen Vertrag angeschaut. Da waren natürlich auch Unternehmensvertreter, wie das so ist in Anhörungen, da kommen alle. Und dann hat das Parlament im Mai diesen Jahres eine lange Resolution verabschiedet, gesagt, wir können das so, im Februar, wie gesagt, war der endgültige Vertrag öffentlich, wir können das so nicht mittragen. Hier sind unsere 10 Punkte. Dann geschah genau nichts. Und dann hat das wallonische Parlament Anfang Oktober mit einer Frist von 6 Tagen eine Zusatzerklärung bekommen und gesagt, so, das ist unsere Antwort. In 6 Tagen möchte Belgien den Vertrag unterzeichnen. Nur um nochmal sozusagen deutlich zu machen, mit welcher Ernsthaftigkeit dort die Debatte geführt wurde, das kam hier leider in der Berichterstattung nicht vor. So, also bisher steht der Wolf noch vor der Tür. Aber der Wolf hat eine Idee. Sie kennen das Märchen, der Wolf frisst Kreide. Das ist in echt natürlich Quatsch, weil das nicht, da kriegt man vielleicht Durst und wird krank, aber man kriegt bestimmt keine zarte Stimme. Aber im Gebrüder Grimm-Märchen frisst der Wolf Kreide und hat eine liebliche Stimme, mit der er es wieder versucht. An der Tür der 7 Geißlein. Was ist die Kreide in unserer Geschichte? Die Kreide ist das sogenannte, im englischen Original heißt es Investment Court System. Das Investitionsgerichtssystem. In der deutschen Presse wird daraus immer der Handelsgerichtshof. Den gibt's so nicht, den gab's nie, aber der ist halt irgendwie kürzer. Oder auch manchmal der Investitionsgerichtshof, auch den gibt es noch nicht im CETA. Aber die Kommission, wenn man es sauber formuliert, war sich sehr wohl bewusst, dass sie keinen Gerichtshof schafft und hat deshalb von einem gerichtsähnlichen System gesprochen. Also die Schiedsgerichte wurden verändert im CETA. Ich bleibe sozusagen bei dem Thema, wo ich jetzt so ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Es gibt tatsächlich wesentliche Neuerungen schon im CETA-Text, der im Februar veröffentlicht wurde, wenn man das vergleicht mit bestehenden Verträgen, auf deren Basis beispielsweise Deutschland von Vattenfall gerade verklagt wird. Was sind die Verbesserungen, was sind die Veränderungen? Der CETA-Vertrag führt transparente Verfahren ein. Heute haben wir eine Situation, wo wir manchmal noch nicht mal wissen, dass es eine Investor-Staat-Klage gibt, geschweige denn wissen, was das Unternehmen, wie es argumentiert. Das wird sich ändern mit CETA. Diese Verfahren werden transparenter werden. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass die Schiedsrichter nicht mehr von den Parteien ernannt werden. Bisher haben wir im Investitionsrecht eine absolut skurrile Situation. Stellen Sie sich vor, Vattenfall verklagt Deutschland. Diese Klage wird entschieden von 3 Leuten. Eine Person sucht sich Vattenfall aus. Die zweite Person die Bundesregierung und diese beiden einigen sich auf die 3. Person. Das ist wie wenn, stellen Sie sich vor, Sie gehen vor das Bundesverfassungsgericht und Sie können sich die Hälfte der Richter selber aussuchen, aus Ihrem Freundeskreis. Pelzig, hier der Komiker vom ZDF, der jetzt ja leider nicht mehr seine Sendung hat, hat gesagt, oh ja, dann nehme ich meine Cousine und deren Schäferhund und so weiter. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Mit Unabhängigkeit, richterlicher Unabhängigkeit hat das nichts zu tun. Das ändert CETA. Und das ist wichtig für Sie zu wissen. Es ist tatsächlich eine Veränderung. Können wir uns auf die Schulter für klopfen, die wäre ohne uns nicht passiert. Und zwar sagt CETA, wir machen das anders. Es wird einen Pool von 15 Personen geben. Die werden von der EU und Kanada fest ernannt. Und aus diesem Pool der 15 Personen werden dann mit Rotationssystem jeweils die 3 Leute bestimmt, die die Klage entscheiden. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel in diesem Rechtssystem, weil sich die Investoren eben nicht mehr ihre Leute aussuchen können für die Klagen. Das ist eine Verbesserung, ein Schritt in Richtung mehr Unabhängigkeit. Also der Investor und die andere Partei, der Staat, suchen sich ihre Leute nicht mehr selber aus. Das ist eine Neuerung im CETA und all diese Neuerungen sind so auch für TTIP vorgeschlagen. Es gibt eine Berufungsinstanz erstmals. Das gibt es nicht im heutigen System. Staaten können mit diesen Urteilen in den Bankrott getrieben werden. Es kann rechtliche Fehler geben und es kann im Wesentlichen nicht angegriffen werden. Und es wird zum ersten Mal verboten, dass diese 3 Leute parallel in Anwaltskanzleien arbeiten dürfen, die in Schiedsverfahren die Parteien beraten. Heute ist das gängig. Das heißt, ich bin in einem Verfahren Richter, da lege ich das Recht aus, ich sage, oh ja, faire und gerechte Behandlung bedeutet für mich das. Im nächsten Verfahren arbeite ich für einen Investor, der einen Staat verklagt und kann sagen, naja, hier in dem Urteil wurde aber die faire und gerechte Behandlung so ausgelegt. Auch das absoluter Wahnsinn, gibt es nicht im deutschen Recht. Richter arbeiten nicht nebenher als Anwälte, wegen dem extremen Interessenskonflikten, die das bedeutet. Das wird hier verboten. Das sind wirkliche Verbesserungen. Ich möchte, dass Ihnen das klar ist, in Bezug darauf, wie die Verfahren ablaufen. Trotzdem gibt es ein paar Probleme an diesen Verbesserungen, wenn man die Verfahren sich anschaut. Denn die Schiedsrichterinnen, diese 3 Leute, die haben ja gar kein festes Gehalt. So wie unsere Richter. So ein festes Gehalt ist relativ wichtig, weil das bedeutet, es ist egal, wie ich entscheide, es ist egal, wie lang ein Verfahren dauert, ich bekomme immer das gleiche Gehalt. Das heißt, es gibt keinen finanziellen Anreiz für mich, beispielsweise ein Verfahren in die Länge zu ziehen, indem ich sage, ach nee, ich muss nochmal, die will ich nochmal hören, die Zeugen. In der Schiedsindustrie ist das ganz anders. Da werden diese Leute pro Tag entlohnt mit dann doch üppigen 3.000 US-Dollar am Tag, das ist der Standardsatz. Und das ändert CETA leider nicht. Das heißt, ich habe ein System, und da kann nur eine Partei klagen, nur der Investor, weil nur der, ich mache den Punkt gerade mal zu Ende, nur der Investor bekommt Rechte, der Staat bekommt keine Rechte. Ne? Das ist ein Einbahnstraßensystem. In einem System, in dem nur eine Partei klagen kann, bedeutet diese Pro-Fall-Bezahlung einen extrem hohen Anreiz, zugunsten des Investors zu entscheiden. Denn das bedeutet, das System bleibt attraktiv für Investoren, die gewinnen mal, das Recht entwickelt sich so, dass es für sie günstig ist. Das heißt für mich, ich habe mehr zu tun, ich verdiene mehr. Das ist ein extrem systemischer Anreiz für in Richtung investorenfreundlicher Urteile. Ich würde argumentieren, selbst wenn man ein festes Gehalt hat, in einem einseitigen Rechtssystem bleibt der Anreiz bestehen, weil ich eben nicht, als Verfassungsrichter habe ich ganz unterschiedliche Leute, die vor mir auftauchen, ganz unterschiedliche Rechte. Wenn ich immer nur Investoren habe als Gericht, ich habe als Gericht auch ein bisschen Interesse, meine Macht, also was zu sagen zu haben. Selbst wenn man dieses Gehalt einführt, gibt es einen Anreiz, dieses System investorenfreundlich zu halten. Es gibt noch eine Reihe von anderen Problemen. Enge Auswahlkriterien, im CETA-Vertrag steht drin, im Wesentlichen, dass diese Schiedsrichter sollen Leute sein, die sich im Investitionsrecht auskennen. Das hat beispielsweise der Richterbund beanstandet, hat gesagt, Moment mal, es kann in der Klage auch mal relevant sein, was steht denn im nationalen Umweltrecht. Ne? Wenn das jetzt nur Investitionsrechtler sind, dann fehlen denen rechtliche Kompetenzen. Das ist ein viel zu enger Kreis an Leuten, der hier ausgewählt werden wird. Und ein weiteres Problem in diesen Verfahrensverbesserungen ist, dass es keine Karenzzeit gibt. Das heißt, die Leute dürfen zwar nicht, während sie in diesem Pool sind, der 15 Leute, nebenher als Anwälte arbeiten, aber vorher und nachher kein Problem. Also das als Hinweis auf die Probleme, die es trotz dieser Verbesserungen im Prozedere noch gibt. Hier nochmal die Kritik des Deutschen Richterbundes, der ganz klar sagt, weder dieses Auswahlverfahren noch die Stellung, und damit meinen die das fehlende Gehalt, genügt den Ansprüchen an richterliche Unabhängigkeit. Deshalb ist dieser Begriff hier mit einem Gericht ist eigentlich irreführend. Wir haben es hier mit einem permanenten Schiedsgericht zu tun, was dort eingeführt wird. Das zu diesen prozeduralen Verbesserungen. Wenn Sie sich nochmal überlegen, was sind Probleme dieses Systems, die ich angesprochen habe. Also ausländische Investoren werden besser gestellt, sie bekommen Rechte, die hat hier niemand. Sie und ich nicht, inländische Unternehmen nicht, Gewerkschaften nicht und so weiter. Daran ändert sich dann nichts. Kann es diese Klagen geben, die Trans-Canada-Klage, wie ich gezeigt habe? Na klar, daran ändern diese bessere Zusammensetzung der Schiedsrichter gar nichts. Unüberschaubare finanzielle Risiken? Alles möglich im CETA. CETA ermöglicht Entschädigungen für erwartete zukünftige Gewinne, die ich nicht gemacht habe. Auch das sehr, sehr begrenzt möglich im deutschen Verfassungsrecht. Also stellen Sie sich das nicht so vor, dass da Entschädigung bezahlt wird für Geld, was tatsächlich ausgegeben wurde. Die 15 Milliarden von TransCanada, das haben die noch gar nicht ausgegeben, damit haben sie gerechnet. Auch das weiter möglich. Das Risiko dieses Regulatory Chill, also dass allein Klagedrohung und die Tatsache, dass es dieses System gibt, möglicherweise Regulierungen abschwächen, verzögern oder ganz verhindern, null adressiert. Die Einseitigkeit des Systems, die Einbahnstraße, null adressiert. Es gibt prozedurale Verbesserungen und die sind relevant, aber es ist ganz wichtig, wenn Sie jetzt in der nächsten Zeit immer hören, wir haben keine privaten Schiedsgerichte mehr, alles ist toll. Die Veränderungen sind sehr, sehr begrenzt auf Ebene des Verfahrens. Und das ist kein Zufall, weil an diesen Verfahren hatten der Deutsche Richterbund beispielsweise massive Bedenken. Jeder Anwalt, jeder Jurist, der da drauf guckt, denkt, was ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Extreme Sorgen in CDU, CSU, SPD-Kreisen. Deshalb ist es kein nicht verwunderlich, dass da jetzt sozusagen reformiert und verbessert wird. Die Gefahren des Systems sind damit aber kaum adressiert. Das war die Kreide. Wir nähern uns, Sie sehen schon, wir nähern uns dem Klimax. Das Geißlein erkennt aber den Wolf immer noch, obwohl er diese sanfte Stimme hat, an der dunklen Pfote. Und der Wolf bleibt draußen. Aber er hat natürlich noch eine weitere Idee. Jetzt geht er zum Bäcker und lässt sich erst die Pfote mit Teig bestreichen und dann Mehl drauf streuen und hat jetzt eben also eine weiße Pfote, die er ins Fenster legen kann, wenn die Geißlein fragen, zeig uns doch deine weiße Pfote, damit wir sehen können, ob du auch wirklich unsere Mutter bist. Wer ist jetzt die weiße Pfote? Die weiße Pfote sind jetzt inzwischen 38 Zusatzerklärungen und ein sogenanntes, auf Deutsch heißt es gemeinsames Auslegungsinstrument. Das ist in den letzten Wochen passiert. Und das hat nicht nur, aber auch mit der wallonischen Debatte zu tun, weil eine oder also zwei, drei dieser Erklärungen beziehen sich allein auf das, was dort erkämpft wurde, aber es gibt auch mehr. Das allein sind nochmal 30 Seiten, da können wir hier stundenlang drüber reden. Ich habe jetzt nur einzelne Sätze mal rausgegriffen aus diesen Erklärungen, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, dass es sich hier wirklich um eine weiße Pfote handelt und darunter immer noch der Wolf steckt. Das sind hier zwei Sätze aus einer Erklärung, die Kanada und die EU, darauf haben die sich geeinigt. Ich habe in den letzten Wochen viel Zeit mit Journalisten verbracht, die gesagt haben, aber guck doch mal, hier steht doch das, hier steht es doch schwarz auf weiß, ist jetzt nicht alles gut. Hier zwei Beispielsätze aus dem Teil der Erklärung zum Investitionsschutz, weil wir den jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben. Also hier steht, CETA enthält moderne Investitionsvorschriften, nach denen Regierungen weiterhin das Recht haben, im öffentlichen Interesse Regeln tätig zu werden. Auch wenn sich diese Regelungen auf eine ausländische Investition auswirken. Und ganz ähnlich, in CETA wird klipp und klar klargestellt, dass die Regierungen ihre Gesetze ändern dürfen, und zwar auch, wenn sich dieses negativ auf eine Investition oder die Gewinnerwartung eines Investors auswirkt. Fällt irgendjemand was auf, was das Problem sein könnte?
Das die Gerichte werden wahrscheinlich gar nicht
Genau. Das Problem ist nicht, dass der Investorenschutz Gesetze verbietet. Das war nie das Problem. Aber Gesetze werden erlassen vor diesem Hintergrund, dass ein Gesetz zu einer Klage führen kann. Und zu einer sehr teuren Klage führen kann. Das heißt, das ist eines der zahlreichen Beispiele aus diesen Erklärungen, wo hier Sätze produziert werden, die natürlich toll klingen, die, also Sie können sich vorstellen, bis ich dem Journalisten erklärt habe, wo jetzt immer noch das Problem ist, ist er schon gar nicht mehr bei mir. Aber Sie umschiffen sehr, sehr klug leider die Hauptprobleme des Vertrags. Das ist eine riesen PR-Nummer, aber leider nicht viel mehr. Dazu hier nochmal das Zitat eines kanadischen Rechtsprofessors, speziell auf diese Sätze von ihm. Das Problem des CETA-Investorenschutzes ist nicht, dass er Gesetze und Regulierungen direkt verbietet. Das Problem ist, dass es mit CETA riskant wird, bestimmte Gesetze und Regulierungen zu erlassen, denn sie bekommen plötzlich einen unkalkulierbaren und möglicherweise extrem hohen Preis. Dieses Risiko, eine nicht zu vernachlässigende massive Haftbarkeit von Staaten, gibt ausländischen Investoren eine bessere Verhandlungsposition, um demokratische Politik zu unterminieren. Das ist das Problem für die Demokratie. Nicht, dass irgendwo im CETA steht, Gesetze dürfen nicht mehr gemacht werden, um die Umwelt zu schützen. Das war ein Beispiel. Ich mache noch ein zweites aus dieser Erklärung, weil wir jetzt schon sozusagen geübt sind. CETA wird Regierungen nicht daran hindern, Dienstleistungen, zu deren Privatisierung die Regierungen sich entschlossen hatten, wieder unter öffentliche Kontrolle zu bringen. Heißes Thema, in vielen Kommunen in Europa wird beispielsweise die Wasserversorgung, die in den 90er Jahren privatisiert wurde, wieder in die öffentliche Hand genommen, weil festgestellt wurde, es wird nicht in Leitungen investiert, die Preise steigen, gleiches bei der Energie. Also das ist ein wirklich relevantes Thema. So, sind wir jetzt alle happy? Sie können trotzdem verklagt werden. Ganz genau. Natürlich darf ich das zurücknehmen. Aber am Ende kann eine Klage stehen. Und da ist, den Satz habe ich jetzt gar nicht. Das kann natürlich auch im deutschen Recht passieren. Also ich habe ja, es gibt Konzessionsverträge, die gelten. Und wenn ich zum Beispiel als Kommune sage, nö, das gilt zwar noch 5 Jahre, aber ich möchte jetzt aussteigen, dann muss ich natürlich um Schadensersatz zum Beispiel auch im deutschen Recht verhandeln. Ne? Ich kann nicht einfach Verträge brechen. Der Unterschied ist aber, in dem Fall hat man es eventuell dann mit einem CETA-Investitionsgericht zu tun. Und das ist ein Gericht, das auf einer ganz anderen Grundlage entscheidet, eben nicht mehr die Verfassung und nur den Vertrag, sondern dann kommen die legitimen Erwartungen und so weiter ins Spiel. Und am Ende steht eben diese möglicherweise viel höhere Schadensersatzsumme. Also auch das wieder so ein Satz, der den Laien verwirrt und sozusagen suggeriert, die Probleme sind behoben. Dabei ist es eben nicht der Fall. Ja, ich mache das noch ganz kurz, weil das wird uns die nächsten Monate beschäftigen. Das ist noch nicht so prominent in der Debatte, aber das wird kommen. Eine dieser Erklärungen, und das ist eine Erklärung, die Belgien erstritten hat, ist eine Erklärung nicht der EU und Kanada, sondern der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten im Rat. Und da geht es nun mal speziell um den Investitionsschutz. Diese Erklärung sagt im Wesentlichen Folgendes. Leute, wir werden das noch viel besser machen. Unterschreibt erstmal CETA, aber wir versprechen euch, wir werden den Streitschlichtungsmechanismus weiter reformieren. Und zwar werden die Schiedsrichterinnen von den Mitgliedstaaten ernannt werden. Das war vorher noch nicht so richtig klar, wer die überhaupt ernennt. Da hatte der Richterbund auch so seine Sorgen. Kriterien werden die EU-Verträge sein. Das adressiert diese Qualifizierung. Ne? Welchen Rechtshintergrund haben die Leute? Es ist darauf hinzuarbeiten, dass die Richter ihre Tätigkeit vollzeitlich ausüben. Das heißt, das ist das Gehalt, das ich eben moniert habe. Es wird einen verbindlichen Verhaltenskodex geben. Da wird sowas wie eine Karenzzeit angedeutet. Und eine ganz tolle Idee, es wird leichter sein für kleine und mittelständische Unternehmen zu klagen, wir werden das öffentlich kofinanzieren. Das ist natürlich eine Katastrophe, ne, weil man damit mehr Klagen fördert mit öffentlichen Geldern. Totaler Wahnsinn. Aber der Rest sind tatsächlich in Aussicht gestellte weitere Verbesserungen dieses Verfahrens. Jetzt frage ich Sie, würden Sie einen Vertrag unterzeichnen, in dem das eine steht, weil Ihnen jemand verspricht, dass noch was ganz anderes passieren wird? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Sie sind nicht so wahnsinnig, geschweige denn einen internationalen Vertrag. Das ist das eine, was man dazu sagen muss. Wenn ihr das verändern wollt, dann schreibt es in den Vertrag, und zwar jetzt, bevor der unterzeichnet wird. Wenn ihr das ernst meint. Ne? Verhaltenskodex kann man da reinmachen. Aber es wird nur in die Zukunft vorausgestellt. Und dann muss man bedenken, ne, haben Sie immer im Kopf, wir sind immer noch weiterhin nur auf der Ebene der prozeduralen Verbesserung. Die Verfahren werden rechtsstaatlicher gemacht. Das ist gut. Aber das adressiert all die anderen Probleme nicht und das macht leider auch nicht diese Erklärung. Deshalb haben wir jetzt die Kreide und die weiße Pfote. Was machen jetzt die Geißlein? Das ist die große Frage. An dem Punkt stehen wir jetzt. Für manche Geißlein sieht es nicht so gut aus. wir sehen hier den zwei SPD-Europaabgeordneten Martin Schulz, den kennen Sie wahrscheinlich alle, Präsident des Europaparlaments links, und Bernd Lange, das ist der Vorsitzende des Internationalen Handelsausschusses im Europaparlament. Diese beiden Leute sind die zentralen Figuren für die Auseinandersetzung innerhalb der SPD. Ich hätte da jetzt auch drastischere Statements reinschreiben können. Bernd Lange war letztens im ZDF-Fernsehen, hat gesagt, was Besseres wie CETA haben wir noch nie gesehen. Aber ich habe jetzt einfach nur einen Tweet genommen von ihm von dieser Woche oder aus seinem Newsletter. Unsere Arbeit ist es zu verdanken, dass wir mit CETA das Ende der intransparenten privaten Schiedsstellen einläuten und so neue Maßstäbe für faire Handelsabkommen setzen können. Dieser Teil stimmt natürlich. Die Verfahren werden transparenter. Und man kann argumentieren, dadurch, dass die Schiedsrichter öffentlich ernannt werden, dass wir auch keine privaten Schiedsstellen mehr haben. Der Mensch lügt hier nicht. Aber Ihnen ist hoffentlich klar geworden, dass es leider nur ein Teil der Geschichte ist. Und leider dort fehlt, wir werden mit CETA verabschieden, eine Rechtsgrundlage, die Klagen wie Vattenfall weiter ermöglicht, die extrem hohen Schadensersatz ermöglicht und so weiter. Also ich möchte jetzt hier kein SPD-Bashing machen, in der CDU sieht es nicht sehr viel besser aus, aber die SPD ist wesentlich für die Auseinandersetzung um diese Verträge, weil sie diesen Vertrag in der Öffentlichkeit verkaufen wird. Es gibt auch andere Stimmen in der SPD. Hier sieht man Hertha Deutschland-Lien, unsere frühere Justizministerin. Die Korrekturen des alten Systems der Investorenschiedsgerichte reichen nicht aus, weil die materiellen Rechtsgrundlagen die ausländischen Investoren weiter privilegieren und weil sie als Parallelgerichtsbarkeit letztendlich die Verfassungsrechtsprechung aushebeln. Das ist das ist weiterhin genau to the point, die richtige Kritik. Sie sehen, die Debatte bleibt uns erhalten. Und abschließend möchte ich den Vortrag mit diesem Bild, das hing heute Morgen vor der Europäischen Kommission der Generaldirektion Brüssel der Generaldirektion Handel in Brüssel. Dort gab es in den letzten 3 Tagen Aktionstage, in denen Hunderte von jungen Leuten nackt durch Brüssel gegangen sind, um zu zeigen, wir sind völlig verwundbar gegenüber diesen Verträgen, in Tierkostümen das Bayer-Büro gestürmt haben, um sozusagen auch den Finger zu legen auf die Lobbygruppen, die für diese Verträge drängen. Also das sozusagen für mich auch als Ermutigung für die nächsten Wochen, die Debatte bleibt uns erhalten. Es geht weiterhin genau um diese Frage, denn wir haben viel über kleine Details gesprochen, aber letztendlich zieht da genauso wie TTIP sehr, sehr eng fest die Spielräume der Demokratie in der Zukunft. Das ist sozusagen die Auseinandersetzung, die bleibt. Es wird nicht leicht. Ich habe angesprochen, die nächsten Ratifizierungsschritte sind das Europäische Parlament. Wir sehen leider, dass selbst kritische, beispielsweise SPD-Europaabgeordnete, zum Beispiel aus Belgien, die lange, lange Jahre dieses System kritisiert haben, jetzt sagen, wir haben jetzt was ganz anderes erreicht durch unseren wallonischen Kampf. Das mag innenpolitisch und aus der politischen Dynamik total Sinn machen, das jetzt für die als Erfolg zu verkaufen. Aber damit will ich sagen, es wird sehr, sehr, sehr schwer sein, im Europaparlament ein Nein zu bekommen zu dem CETA-Vertrag. Ich persönlich glaube da nicht daran, aber ich glaube, dass wir eine erstens inhaltlich fundierte Debatte hinkriegen können rund um diese Ratifizierung im Europaparlament und das tun müssen und zweitens es teuer machen müssen für die Leute, die im Europaparlament für diesen Vertrag stimmen werden. Und dann haben wir die nächste Phase mit eben Zustimmung in Bundestag und Bundesrat. Und da wird es, ich sage nur mal, Wahlen in NRW natürlich interessant sein, zu sehen, wie sich die Parteien positionieren werden. Also da ist für uns noch viel zu tun. Und vielleicht gibt es ein Happy End, so wie bei dieser Geschichte. Denn obwohl der Wolf reingelassen wird von den 7 jungen Geißlein und 6 davon auffrisst und die Mutter Geißbock erst ganz untröstlich ist mit den 6, die den dicken Wolf findet, die Geißlein hüpfen raus, alle sind unversehrt, der Bauch wird mit schweren Steinen gefüllt und der Wolf in dem Moment, wo er was trinken will, ertränkt sich selbst. Also vielleicht ist auch das am Ende in vielen, vielen Jahren das Schicksal von CETA. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun. Applaus